Ja, mir liegt etwas auf dem Herzen, über das ich heute sprechen will. Und zwar, ich lese dafür als erstes einen Vers aus dem Philipperbrief, aus dem Kapitel 3. Philipper Kapitel 3, Vers 17. Und da schreibt Paulus Folgendes: Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Paulus gibt uns eine klare Anweisung, einen regelrechten Befehl. Er sagt, macht so, wie ich das mache. Natürlich war Paulus Paulus und ich bin und Matthias ist Matthias und du bist du. Sieht bei jedem natürlich immer anders aus. Aber Paulus gibt sich selbst vor als Musterbeispiel. Und das macht er nicht, weil er sich so toll findet, sondern weil Gott ihm das aufträgt, hier den Philippern bzw. uns heute zu schreiben. Also können wir an Paulus irgendetwas lernen, was für uns wichtig ist, für unser kleines Leben im 21. Jahrhundert, was wichtig ist, was wir davon lernen können. Ich habe diese Predigt, man soll ja mal Überschriften für Predigten haben. Also eigentlich hätte ich ja Philipper 3,17 als Überschrift so gewählt, als Bibelstelle, aber ich habe das mal so überschrieben: Paulus, berufener Apostel Jesu Christi und was wir davon lernen können. Wer war Paulus eigentlich? Vielleicht ganz kurz in Höchstgeschwindigkeit. Paulus war ein Apostel. Ein Apostel heißt ja, ist es ein Gesandter. Und zwar ist er nicht irgendein Gesandter, so wie wir vielleicht irgendwie alle Gesandte Gottes sind, könnte man sagen, sondern er war ja einer der besonderen Apostel. Was ist ein Apostel? Ich denke, das werden die meisten wissen. Ich sage es nochmal kurz. Ein Apostel ist nicht nur irgendjemand, der gläubig geworden ist und dann predigt, sondern das ist jemand, dem der Herr als Auferstandener nochmal begegnet ist. Und das können wir ja in Apostelgeschichte 9 nachlesen, dass der Herr Jesus dem Paulus nochmal besonders erschienen ist, sogar pünktlich zu seiner Bekehrung sozusagen erst. Und hat ihn ja als ein besonderes Werkzeug auserwählt. Also Paulus ist wahrscheinlich das produktivste Werkzeug, das es im Reich Gottes je gab und geben wird. Wir haben so viele Schriften von ihm überliefert, die von Gott gegeben sind, auf die wir uns verlassen können, dass das Wort Gottes ist. Er schreibt von sich selber ja im Korintherbrief, dass er eine unzeitige Geburt ist. Also wir kennen das ja, dass es die Zwölf gibt, die auch manchmal so betitelt werden, die Zwölf in Jerusalem, die Zwölf Apostel. Das sind ja die 11 Apostel, die aus den Evangelien übrig geblieben sind, plus den Matthias, der dann in Apostelgeschichte 1, glaube ich, ist es noch, ja, der dann nochmal nachgewählt wird. Dann hat man wieder 12 zur Ausgießung des Heiligen Geistes und dann kam ja der Apostel Paulus ja sozusagen als 13. dazu. Er wird aber nie dazu diesen 12 dazugezählt. Er ist der Spezialapostel. Der überall rumreisen soll, der überall das Evangelium verbreiten soll und der diese gewaltigen Briefe schreiben sollte. Wir lesen zum Beispiel in 2. Timotheus, schreibt er das am Anfang gleich direkt, das können wir auch aufschlagen, 2. Timotheus 1, 11. Ihr habt ja schon das letzte Mal gemerkt, bei Matthias wird immer viel geblättert. Hat mir mal gesagt, ich sollte das weniger machen. Ich gebe mir Mühe, wirklich. Aber in 1. Timotheus 1, im Vers 11, da steht dann Folgendes. Ich bin hier im 1. 2. Timotheus 1, Vers 12. Es geht um das Evangelium, für das ich als Verkündiger und Apostel und Lehrer der Heiden eingesetzt worden bin. Also Paulus hat auch eine klar definierte Aufgabe oder ein ganz bestimmtes Apostelamt. Er ist der Apostel für die Heiden, also für alle, die nicht Juden sind. Das ist ja eigentlich bei Jakobus zum Beispiel anders. Lesen wir den Brief zum Beispiel, er schreibt hier zum Beispiel direkt an Juden. Also wir lernen aus dem Brief als Wort Gottes genauso heute. Das ändert nichts, dass er an die Juden adressiert war, aber es war als erstes hatte der einen anderen Auftrag als der Paulus. Der Paulus war der Spezialapostel, der Gesandte für alle, die nicht Juden sind, der denen das Evangelium bringen sollte. Also auch uns damit. Paulus ist nicht einfach so Apostel, weil er das gerne möchte, weil ihm das gefällt, weil es anderen gefallen hat, sondern schreibt er ganz besonders, Wenn es jemand aufschlagen will, kann das machen. In den beiden Korintherbriefen, in denen er ja mit einer ganz chaotischen Gemeinde zu tun hatte, in beiden Briefen schreibt er zu Beginn, als er viele gab in der Gemeinde, die gesagt haben, ah, Paulus ist so ein ganz schlechter Apostel, wir kennen viel bessere, ganz andere, die sind noch viel toller als er. Den schreibt er am Anfang in beiden Briefen, dass er Apostel ist nach dem Willen Gottes. Jedes Mal im ersten Satz drin. Apostel nach Gottes Willen, berufener Apostel nach Gottes Willen. Das war gar nicht seine Idee. Der hat sich das nicht ausgesucht. Er war auch nicht Theologiestudent bei dem Professor Gamaliel. Ich sage das ein bisschen modern, also bei dem Lehrer Gamaliel damals, ein jüdischer Rabbiner, ein berühmter Rabbiner. Der hat dann nicht gelernt und sich dann gedacht, oh, jetzt habe ich super Ausbildung, jetzt bin ich auch mal Apostel, sondern das war der Wille Gottes, der das sicher benutzt hat, aber es war Gottes Wille. Und er hat einen perfekten Plan mit Paulus gehabt. Das lesen wir zum Beispiel im Galaterbrief, da schreibt er das selber. Also wir werden heute ausschließlich Apostel Paulus Stellen lesen, die er geschrieben hat. Im Galater 1 sagt er das. Und das ist eine Bibelstelle, die sollten wir ruhig mal aufschlagen. In Galater 1, 15 bis 17. Da sagt Paulus, als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte, ging ich also nicht mit Fleisch und Blut zu Rate, zog auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ging weg nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Das läuft ganz anders, wie die Christen das heute manchmal machen. Paulus ist sich überzeugt und er sagt das hier ja auch. Ist ja auch an anderen Stellen sagt er, ich lüge nicht, also er sagt die Wahrheit, da können wir uns drauf verlassen, das ist das Wort Gottes, hat Gott ihm aufgetragen zu schreiben. Er sagt, Gott hat ihn von Mutterleib ausgesondert. Das kennen wir zum Beispiel auch von dem Johannes dem Täufer oder so, dass Gott da scheinbar Spezialmenschen einfach mal vom Mutterleib ausgesondert hat. Aber da Gott ja alles weiß, können wir davon etwas lernen. Als wir geboren wurden, hatte Gott einen Plan. Mit dir und mit mir. Und den will er ausführen. Wir müssen ihm nur vertrauen, dass er einen hat. Auf kleinstem Niveau hat er jeden von uns für irgendetwas ausgesondert, das wir für ihn tun sollen. Sicher kein Aposteldienst, die brauchen wir ja auch heute nicht mehr. Wir haben das ganze Wort Gottes da. Die sind alle gestorben und Gott hat da auch keine neuen geschickt. Aber jeder hat seine Aufgabe und das, was er tun soll. Und dann weiter steht hier, und durch seine Gnade berufen hat. Berufen durch Gnade, das hat was mit der Bekehrung, mit der Wiedergeburt zu tun. Bei Wiedergeburt hat Gott diesen Plan fertig. Hat er eigentlich schon fertig, wenn er uns das erste Mal atmen sieht oder so. Also als wir gezeugt wurden schon. Aber bei der Wiedergeburt gibt Gott uns ein Paket, wo alles drin ist, was wir brauchen. Für jeden Dienst, für den er uns vorgesehen hat. Das hat er bei Paulus auch gemacht. Er hat ihn durch die Gnade berufen. Durch das Erlösungswerk Jesu Christi. Und dann kommt seine Spezialaufgabe hier. Im Prinzip ist es immer das Gleiche, dass sein Sohn offenbart wird und für ihn ganz groß und gewaltig unter den Heiden. Da passiert es. Und was macht Paulus? Er geht zu denen, die schon vorher Apostel waren, weil die ja schon Erfahrung haben. Da kann er was lernen bei denen. Die können ihm vielleicht noch Erfahrungen weitergeben und so weiter. Und geht zu den Aposteln. Das tut er ja eben nicht. Er geht nicht zu den Menschen. Er macht genau das, was wir falsch finden. Er geht weg. Hier steht er sogar, er geht sogar weg nach Arabien. Er geht in die Einsamkeit. Ich denke, davon können wir etwas lernen. Wir können ruhig auf Erfahrung hören und ältere Brüder fragen und alles ist alles richtig oder auch ältere Schwestern, das ist alles am Platz. Aber es ist wichtig, dass Gott uns vorbereitet. Denn der Älteste in der Gemeinde, der weiß ja noch gar nicht, wenn ich mich bekehre, was für eine Aufgabe ich habe. Aber Gott weiß das, der kann mich vorbereiten. Das sucht Paulus, was will Gott von mir? Natürlich ist er auch später zu den Aposteln gegangen, hat mit denen gesprochen, hat Diskussionen mit denen sie ja gehabt, das wissen wir aus Apostelgeschichte 15. Das hat er auch gemacht. Aber das Wichtigste war, was will Gott? Und was sagt Gott? Das ist das Wichtige. Und das brauchen wir nicht wie Paulus durch Offenbarung, das haben wir hier in der Bibel stehen. Und das reicht auch. Die Spezialführung für jeden Einzelnen im Leben, die wird Gott uns schon zeigen. Da braucht er auch keine Spezialoffenbarung oder Visionen. Das leitet Gott einfach. Und dann denke ich, was ganz wichtig ist, 2. Korinther 10. In 2. Korinther 10 schreibt Paulus Folgendes. Wieder in diesem Brief an die Korinther, eigentlich in dem Brief, wo manche ja sagen, der verteidigt ganze Zeit sein Apostelamt. Also hier in Kapitel 10 auf jeden Fall. Und dann sagt er hier von Vers 13 bis Vers 16, die Verse lese ich mal vor. Also 2. Korinther 10, Vers 13 bis 16. Wir aber wollen uns nicht ins Maßlose rühmen, sondern nach dem Maß des Wirkungskreises, den uns Gott als Maß zugemessen hat, nämlich, dass wir auch bis zu euch gelangen sollten. Denn wir strecken uns nicht zu weit aus, als wären wir nicht bis zu euch gelangt. Wir sind ja auch mit dem Evangelium von Christus bis zu euch gekommen. Wir rühmen uns auch nicht ins Maßlose aufgrund der Arbeiten anderer. Wir haben aber die Hoffnung, wenn euer Glaube wächst, bei euch noch viel mehr Raum zu gewinnen, unserem Wirkungskreis gemäß, um das Evangelium auch in den Gebieten jenseits von euch zu verkündigen und uns nicht im Wirkungskreis eines anderen Ruhm zu holen, wo die Arbeit schon getan ist. Also Paulus gebraucht hier ganz oft das Wort Wirkungskreis. Er weiß ganz sicher, er hat einen Wirkungskreis. Und in dem Kreis, in diesem Gebiet, da muss er arbeiten. Das ist seine Aufgabe. Und nicht da, wo die anderen schon gearbeitet haben. Sondern er hat Aufgabe, zum Beispiel nach Korinth zu gehen oder durch Kleinasien damals, in die römische Provinz in der heutigen Türkei, zu bereisen. Und dazu das Evangelium zu verkündigen oder im Griechenland und später bis nach Rom. Hat er immer geplant, noch nach Spanien zu reisen. Aber das war nicht sein Wirkungskreis. Der Herr hat ihn nie dahin geführt. Es war nicht seine Aufgabe, dahin zu gehen. Wollte immer nach Rom, zu den Römern, schreibt er, ich will gerne zu euch kommen und euch geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr erbaut werdet und ich getröstet werde dadurch. Er durfte aber erst nach Rom, als es zu Ende ging, als Gefangener. Nicht als Apostel auf Reisen, sondern als Apostel in Gefangenschaft. Und so ist es bei uns. Wir haben ein Gebiet, wo wir wirken sollen. Bei mir ist es zum Beispiel, kann ich euch ganz einfach sagen, lokal, wo ich predige, ist genau hier auf dieser Kanzel und sonst auf keiner. Das ist mein Wirkungskreis. Ich werde nicht irgendwo anders hinreisen und Leuten verkündigen. Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, diese Kanzel so oft, wie das die Brüder planen, und dann ist Punkt. Das ist mein Wirkungskreis. Jeder hat seinen und jeder hat eine Aufgabe, wo er das tut. Bei Paulus sehen wir, es geht oft ums Verkündigen. Es gibt ja noch viel mehr Aufgaben und Dienste in der Gemeinde. Es gibt ja diesen, ich nehme gerne mal das Beispiel, das kannst du ja heute schlecht nehmen, schon gar nicht in Corona-Zeiten sollte man das nehmen, aber wie ist es mit, früher hatten wir sowas wie Liederbücher. Und dem einen legt der Herr aufs Herz, Liederbücher zu verteilen, und der ist immer da, oder war immer da, und hat sie auf die Stühle oder auf die Bänke gelegt, dass die Leute die nehmen können, hat die wieder weggeräumt. Und das ist auch ein Dienst, wo Gott Aufgabe gibt, dass du das tun sollst, das ist wichtig. Oder einer, der vorne steht und die Leute begrüßt. Wenn der nicht geschickt ist von Gott und er macht es schlecht, dann braucht der Prediger nicht predigen, weil die Leute schon bockig da sitzen und sauer sind. Warum hat er mich heute so komisch begrüßt? Versteht ihr? Jeder hat seine Aufgabe, seine kleine Aufgabe oder größere Aufgabe, aber jeder auf dem Platz, wo Gott ihn hinstellt. Weißt du vielleicht heute noch gar nicht, weißt du nicht, vielleicht will der Herr, dass ich in 10 Jahren doch woanders predige, weiß ich ja nicht. Aber er gibt uns alles, was wir dafür brauchen, darauf können wir vertrauen. Und in diesem Gebiet, wo er uns heute hinstellt, da sollen wir wirken und unsere Aufgabe tun. Das ist in Corona-Zeit ziemlich schwierig, manche Reich Gottes Mitarbeiter, denen hat Gott einfach Zwangsurlaub gegeben, weil er alles zugemacht hat, wo sie gerade sind. Ja, aber auch das, irgendwo ist das, was Gott gebrauchen will, dass wir unsere Aufgabe tun, die sich dann für uns vielleicht verändert. Für Gott verändert sich es nicht, er hat das schon vorher gesehen und uns dafür vorbereitet. Er hat, wie bei Paulus zum Beispiel, ihm eine theologische Ausbildung gegeben, die er wunderbar benutzen konnte als Apostel der Heiden. Es gab wahrscheinlich nie einen auf der Welt, der besser das mosaische Gesetz erklären konnte und was das bedeutet, dass es um Christus geht und wie er uns das erklärt, zum Beispiel im Galaterbrief oder so. Da war ein Spezialist für das Gesetz Moses. Und das ist ja ein wichtiger Teil der Bibel. Und der legt uns den in seinen Briefen aus. Gott benutzt etwas, was vorher passiert ist, wo er noch nicht mal wiedergeboren war. Also auch in unserem Leben, das alles benutzt Gott zusammen, damit wir die Aufgabe tun können, die er für uns vorgesehen hat. Römer 12. Ach, vielleicht hier noch zu dem Wirkungskreis. Nee, da habe ich euch alles eigentlich gesagt, was ich vorhatte, ja. Also es gibt eine Grenze und die sollten wir nicht überschreiten. Wir sollten auch nicht wahrscheinlich das kleinere Übel, Paulus spricht es ja nicht, er spricht ja nur das eine Extrem an, aber es gibt ja immer das andere Extrem, dass man sagt, naja, ich soll ja nicht, ich bin ja nicht so ein guter Gläubiger, das sollen die anderen lieber machen. Ne? Wenn Gott mir eine Aufgabe gibt, dann soll ich die tun. Wenn er mir aufträgt, zum Beispiel in meinem Fall, an dem Sonntag bist du mit dem Predigen dran, dann soll ich das tun, dann soll ich nicht nach Hause gehen und sagen, ja, so ein guter Prediger bin ich ja gar nicht, ich habe ja auch keine Bibelschule gemacht oder Theologie studiert, das sollen ja die anderen lieber machen. Nein, dann hat Gott dich genommen. Bist du derjenige, der Aufgabe hat, jemanden zu besuchen, weil er krank ist oder so etwas? Römer 12, Vers 3. In Römer 12, Vers 3 steht, denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Es gibt ein Maß des Glaubens und jeder hat ein anderes und jeder hat genau so viel, wie er braucht. Für das, was er tun soll, für das, wo er im Leben durch muss. Genau das reicht, dieses Maß des Glaubens. Es gibt so, ich weiß gar nicht, wer das ist. Ich meine, es war der Moody, dieser Erweckungsprediger. Kann mich irren, aber von seinem Erweckungsprediger erzählt man sich, dass er mit dem Schiff irgendwo unterwegs war damals und das nicht mit so einem Schiff wie heute, wo wir alle GPS haben, alles kein Problem mehr ist scheinbar und fast nichts mehr passiert, sondern auf so einem alten Schiff ohne GPS ist er unterwegs und soll predigen, ist auf dem Weg zum Dienst und dann ist Nebel und man sieht nichts mehr. Und dann sagen die Schiffsleute ihm, ja, ob wir noch pünktlich ankommen, können wir nicht mehr garantieren. Dann sagt er, doch, wir kommen an, ich habe Aufgabe zu predigen, ich werde da an dem Tag um die Zeit predigen, legt sich schlafen. Als er aufwacht, ist der Nebel weg. Aber das war Moody, das muss ja nicht bei mir so passieren, so spektakulär. Versteht ihr? Wir müssen nicht denken, dass es Spezialgläubige gibt, bei denen läuft es halt immer spektakulär und ich bin der Kleine und bei mir passiert halt gar nichts. Das ist nicht so. Bei uns passiert auch was. Wir müssen manchmal nur die Augen aufmachen, die kleinen Dinge sehen. Gott führt auch in unserem Leben die Dinge. Und wenn wir unsere Aufgabe annehmen, die er uns gibt, er wird die uns zeigen. Da können wir Gott vertrauen. Er wird uns das zeigen, was wir tun sollen. Und dann wird er auch führen und lenken. Und dann werden wir das auch merken, dass er dahinter steht. Nicht höher von sich zu denken, als sich gebührt. Also auf Bescheidenheit bedacht sein, auf eine wie in der Fußzeile steht bei mir, eine besonnene Selbsteinschätzung. Was ist meine Aufgabe? Das kann ich vom Herrn erfahren. Dafür muss ich nicht eine Spezial-Sonderoffenbarung im Traum bekommen oder so. Das zeigt der Herr Schritt für Schritt. Oder ich schicke da andere Menschen, die mich aufmerksam machen oder so etwas. Aber wir können ihm vertrauen. Er zeigt das in genug Maß. Und einer hat das Maß des Glaubens bekommen, dass er sich vor 1000 Leute hinstellt und evangelisiert. Das Evangelium verkündigt sich und es bekehren sich fast alle. Und der andere, der begrüßt jemanden freundlich und für den anderen, der begrüßt wird, für den ist das das Wichtigste, was gerade in dem Moment passiert ist, weil es ihm schlecht geht. Und er erlebt die Liebe Gottes, wie sie durch den einen normalen Gläubigen kommt. Aber dann nimmt er nicht den Prediger, sondern den kleinen Gläubigen und gibt ihm genau das Maß, das er braucht dafür. Eine ganz wichtige Stelle und eigentlich eine Stelle, also wenn man die liest, da ist man eigentlich erschüttert. Paulus das schreibt in Philippa 2. Das ist für mich eigentlich immer ein Schock, wenn ich die Stelle lese, denke ich, das gibt's gar nicht. Das kann doch nicht wahr sein, dass bei Paulus sowas los ist. Philippa 2, 19 bis 21. Wir lesen bis 22. Philipper 2, 19 bis 22. Und da schreibt Paulus über das, was er vorhat und über seine Mitarbeiter. Ich hoffe aber, in dem Herrn Jesus Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird. Denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Paulus sagt über seine Mitarbeiter, also der große Paulus, der gereist ist und Evangelium verkündigt hat, die Gemeinden sind fast aus dem Boden geschossen, da wie aus dem Boden geschossen kamen, die er dann gründen musste, sollte und gegründet hat. Und der sagt über seine Mitarbeiter, außer Timotheus, und später sagt er noch was Gutes über Epaphroditus, er sagt über seine engen Mitarbeiter, die suchen alle das Ihre. Aber genau das Problem haben wir, müssen so ehrlich zu sich selber sein, das ist unser Problem, heute wahrscheinlich noch schlimmer, als es bei Paulus im Kreis war. Der Gläubige sucht was, was ihm gefällt, was ihm wohltut, wo er sich wohlfühlt und da, wo er was von hat, wo er vielleicht seine Ehre bekommt oder sein Ansehen kriegt oder so weit und so weiter. Und siehst du, bei Paulus, die engsten Mitarbeiter sind genauso. Oder wir heute. Gucken wir unser Herz ehrlich rein. Wo suche ich das, was mir passt? Wo suche ich die Aufgabe, bei der ich mich wohlfühle? Und wo die anderen mich auch hoffentlich sehen und bewundern, wie toll ich das mache? Was macht stattdessen Timotheus, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird? Paulus weiß vom Timotheus, der wird sich redlich um ihre Anliegen sorgen, also ehrlich, aufrichtig, fleißig sein. Er wird sich wirklich ernsthaft drum kümmern. Das, was die Gläubigen brauchen, nicht was, wo er sich Gewinn verspricht oder wo er tolle Fotos machen kann und die als Präsentation später darstellen kann, das ist ihm völlig egal, sowas. Er muss auch keine bunte Zeitschrift mit 20.000 Fotos zurückschicken und mit tollen Berichten, was alles wieder wunderbar passiert. Das kann man ja auch machen. Die Zeitschrift ist ja nicht schlecht, aber das darf man nicht suchen. Sonst suchen müssen wir, egal ob sich später erzählen kann, ob sich für mich rentiert. Ich suche das, was den anderen was bringt. Das, was der Gemeinde was bringt. Ich habe mal, das war irgendwie so eine Dokumentation, also man soll ja eigentlich nicht Dokumentation gucken, weil das ja keine irgendwie Historiker sind oder Fachleute sind, die das machen, das sind ja Reporter, die haben sicher auch eine gewisse Expertise. Die haben über Musik in den Freikirchen eine Reportage gemacht. Ich glaube, es war irgendwie ein Fernsehsender, ich weiß nicht mehr welcher das war, hat so eine Reportage gemacht, haben die Leute dann interviewt und die haben dann geantwortet. Es ging dann um den Lobpreis und sind dann ja, wie heißen die Musikpastoren, nennen sich die ja diese Lobpreisleiter heute und so weiter. Und dann sagten die, warum macht ihr diese Musik? Das ist ja so gar nicht üblich in der Kirche, da macht man ja so andächtige Sachen und sowas. Ihr macht ja so eher so poppige Sachen oder richtig Popmusik macht ihr ja. Also nicht, ich rede gar nicht von dem, was wir hier machen, sondern die machen richtig Popmusik auf höchstem Niveau. Und dann sagte dieser Musikpastor, Entschuldigung, ich muss das einfach dazu sagen, weil ich selbst ja bin, ist ein Russlanddeutscher auch noch, in einer gemischten Gemeinde wie wir hier. Dann sagt der Lobpreisleiter, ja, das hören wir im Radio gerne und das wollen wir dann auch in der Gemeinde haben. Bitte? In der Gemeinde suchen wir doch nicht das, was wir gerne wollen. Also wenn er das gerne hören will, soll er das in seinem Auto oder zu Hause hören. Das geht mich ja nichts an. Aber in der Gemeinde suchen wir das, was den Geschwistern dient, auf dem Weg in den Himmel weiterzukommen. Das suchen wir. Und dann ist die Begründung nicht, mir gefällt das, ich will das hier auch haben, sondern die Begründung ist, wenn es mir nicht gefällt, dann geben wir es, und es ist meine Aufgabe, aber hier zu singen, dann gebe ich der Gemeinde das, was sie braucht. Es könnte ja sein, dass das vielleicht, wir machen ja auch relative poppige Lieder und da sind ja auch manchmal auch gute Texte, das erbaut er dann auch. Das geht ja gar nicht darum, dass das einfach alles verteufelt wird, sondern es geht um die Einstellung, die wir haben. Hole ich das in die Gemeinde rein, was ich gerne habe, damit ich mich wohlfühle, dass mein Fleisch getätschelt und gehätschelt und verhätschelt wird und dass ich rausgehe und sage, oh, heute fühle ich mich so gut, ich war wieder in der Versammlung. Darum geht es doch gar nicht. Es kann auch sein, dass die Versammlung am Sonntagmorgen so gesegnet ist, weil dieser Gemeindeprediger genau das gesagt hat, wo es bei mir hapert, wo es bei mir nicht weitergeht. Und das ist die Gesinnung, die jeder von uns braucht. Jeder braucht das. Wir sind alle, irgendwo sind wir Diener. Jeder hat irgendeine Aufgabe. Und wenn es, wie gesagt, Lederbücher, die werden jetzt nicht verteilt, oder das Beten zu Hause ist oder irgendwas. Jeder von uns hat eine Aufgabe und die ist genauso wichtig wie der Älteste. Jeder Älteste, jeder Verantwortliche in der Gemeinde, jede Gemeindeleitung braucht, dass man für sie betet. Vielleicht legt er dir Herr aufs Herz, dass du einfach nur Beter bist. Dann nimm das ernst, das Gebet, und tu das wie ein Dienst, genauso fleißig, mit genauso viel Verantwortung, genauso viel Redlichkeit, wie Timotheus seinen Dienst wahrgenommen hat. Der teilweise auch sich um Gemeinden gekümmert hat, um große, wie sagen wir heute, so pastorale Dienste vielleicht gemacht hat oder sogar Älteste einsetzen sollte oder so weiter. Nehmen wir es genauso ernst. Oder das Putzen oder jemanden besuchen, der in der Not ist, oder helfen oder so weiter. Nehmen wir das genauso ernst, wenn der Herr dir was zeigt oder es aufs Herz legt, dir eine Aufgabe gibt. Vielleicht auch besuchen, hast du vielleicht mal eine Aufgabe. Vielleicht bist du auch jemand, der das beständig tun soll. Nehmen wir das immer ernst. Und mit dieser Redlichkeit den Geschwistern geben, was sie brauchen. Oder evangelisieren draußen. Ja, so. Jetzt habe ich einen Namen vergessen. Ich habe so einen Namen. Wer ist der Bruder, für den wir gebetet haben? Hilf mir doch mal gerade. Husam, genau. Oder der dann rausgeht und den Ungläubigen das Evangelium verkündigt. Oder so eine Aufgabe. Irgendwo sollen wir es ja alle tun können. Aber manche haben Spezialaufgabe bekommen, Spezialauftrag. Du bist jetzt Evangelist, du wirst vielen das Evangelium verkündigen. Und dass wir es genauso ernst nehmen. Das ist wichtig. Die Gesinnung ist wichtig. Im Kapitel davor steht in diesem Kapitel 2, Philipper 2, welche Gesinnung es eigentlich, oder wessen Gesinnung es eigentlich ist, die wir haben sollen, steht dann im Philipper 2 in Vers 5 und 6 und 7 lese ich auch noch. Philipper 2, 5 bis 7. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Das ist die Gesinnung des Gläubigen. Wie Christus war, wie war er gesinnt? Er war Gott gleich. Hatte selbst göttliche Gestalt, also Göttlichkeit, hat alles gehabt, war beim Vater im Himmel. Was willst du? Das kannst du dir mal vorstellen, so gut ist das. Und er ist dann nicht so wie ein Räuber, der mit Gewalt sich was aneignet und jemand was brutal wegnimmt und das nicht mehr hergeben will, seine Beute. Er, der Herr Jesus, der hätte ja Recht gehabt, das zu behalten. Aber er gibt es von sich, er trennt sich davon und er wird wie ein Mensch. Er lässt sich als Baby von einer Frau zur Welt bringen und lebt wie ein schwacher, also äußerlich zumindest mit dem Körper, wie ein schwacher Mensch, also ein sterblicher Mensch, der sterben kann, der dann auch am Ende stirbt für uns. Also er gibt uns genau das, was wir brauchen, nämlich die Erlösung. Er stirbt für unsere Sünde und besiegt den Tod hinterher. Und das war brutal, das hat ihm furchtbar viel abverlangt. Und das ist das Vorbild für uns. Diese Gesinnung sollen wir haben. Wie gesagt, jeder hat sein Maß, wie weit es geht in seinem Dienst und so weiter. Da müssen wir auch ehrlich sein vor Gott. Bis wohin soll ich gehen? Dann will ich auch so weit gehen. Dass wir Fehler machen, das ist so, leider. Das wird sich auf der Erde auch nicht ändern. Bitte nicht falsch verstehen, dass ich jetzt ein Ideal verkündige und wehe, du machst das nicht oder sowas. Ich komme ja selber nicht allem nach. Aber das ist das Streben, das Ziel, wo wir hinwollen. Dass wir diese Gesinnung haben, der Gemeinde und den Menschen um uns herum, das zu geben, was sie brauchen. Nicht, was wir ihnen gerne geben wollen, was uns gefällt, was unserer Meinung nach oder unserem Geschmack nach passend ist. Sondern das, was ihnen wirklich weiterbringt. Und zwar zu Christus hin. Nicht zum Wohlfühlen, sondern zu Christus hin. Da kann ein Wohlfühlen ja auch drin sein. Aber es geht dahin, dass man Christus näher kommt. Römer 15. Römer 15, 18 und 19. Sehen wir wieder dieses Musterbeispiel Paulus, wie es bei ihm gelaufen ist. Römer 15, 18 und 19. Da steht: Denn ich würde nicht wagen, von etwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Werk. In der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des Geistes Gottes, sodass ich von Jerusalem an und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium von Christus völlig verkündigt habe. Also Paulus schreibt von sich, das ist jetzt Paulus, das müssen wir immer beachten. Wenn wir Spezialdinge bei Paulus lesen, müssen wir die bei Paulus stehen lassen. Aber er sagt, er verkündigt das Wort und nur genau das, was der Herr ihm auferlegt, das sagt er und nicht weniger. Er macht keine Abstriche, weil es den Menschen vielleicht nicht gefällt, was er sagt. Er sagt ihnen genau das und er schreibt, es passiert bei ihm in der Kraft, Doppelpunkt, von Zeichen, Wundern, in der Kraft des Heiligen Geistes. Also bei Paulus hat Gott es durch Zeichen, durch öffentliches, offene Zeichen und Wunder beglaubigt. Das heißt, Gott hat sich gekümmert, das können wir lernen. Gott wird sich kümmern, dass wir bestätigt werden in dem Dienst, den wir tun sollen. Es wird sicher keine spektakulären Zeichen geben, das kennen wir in der Bibel immer. Wenn eine neue Zeit anbricht, wenn das Gesetz Moses kam, da gab es Zeichen und Wunder, da gab es die 10 Plagen, da ist sich das Meer geteilt bei dem Volk Israel, als sie nach Kanaan gereist sind. Da sind Wunder passiert, also wirklich spektakuläre Dinge. Oder als der Heilige Geist kam, sind wieder spektakuläre Dinge geschieden. Menschen konnten auf einmal in einer ganz anderen Sprache predigen, die sie nie gelernt haben und so weiter. Oder wurden Kranke gesund gemacht. Das macht Gott immer speziell, wenn was Neues anfängt. Heute fängt nichts Neues an, aber Gott wird sich zu uns stellen und es offensichtlich machen, wenn wir den Dienst tun, den er uns auferlegt, da wird er sich zu uns stellen und uns beglaubigen. Da müssen wir uns nicht darum kümmern, Anerkennung zu kriegen. Da wird sich Gott drum kümmern. Hier wird das zeigen. Paulus schreibt zum Beispiel nochmal speziell 2. Korinther 12, dass unter den Korinthern, als er da war, die Zeichen eines Apostels geschehen sind. Da betont er das mal. Das waren die Zeichen eines, hat Gott den Aposteln gegeben, dass das bei denen passiert. Aber Gott wird auch bei uns Bestätigung geben. Wie der Bruder, Schwester, die jemanden begrüßt, wenn er neu in eine Gemeinde reinkommt. Und das macht dem Menschen so das Herz auf. Er merkt, das war nicht der Mensch von sich aus, das hat Gott gewirkt. Und ich kann hingehen und kann die Verkündigung hören, ich kann die Lieder hören, ich kann den Bibelvers für die Geburtstagskinder hören und das fällt in mein offenes Herz rein, weil Gott einfach den Menschen dahingestellt hat, der mich so herzlich begrüßt hat, zum Beispiel. Jetzt bitte nicht hingehen, alle gleich alle herzlich begrüßen, das wird vielleicht ein bisschen viel. Ihr versteht, was ich meine, ja? Jeder hat seine Aufgabe und die sollen wir tun. Und es wird immer genug, Gott wird immer für alles, was geschehen muss, auch sorgen, dass immer jemand da ist, den er dafür gerüstet hat, den er dafür auf seine Art gerüstet hat. Den wird es immer geben. Das heißt, wenn wir einen Hauskreis haben und wir haben halt keinen großen Prediger, aber Gott wird einen dahinstellen, der das Wort zumindest vorliest und er wird es gebrauchen, dass das passiert, was er mit seinem Wort erreichen will. Da können wir uns darauf verlassen. Er wird immer für alles, was nötig ist, jemanden schicken. Wir müssen nur bereit sein, wenn ich derjenige bin, der was tun soll, dann muss ich aufstehen und tun. Dann muss ich mich erheben in Christus Jesus und meinen Dienst tun. Erster Thessalonicher. Das ist ja auch so ein besonderer Brief bei Paulus, eine besondere Gemeinde. Es gibt ja nur eine Gemeinde, die dann davon getoppt wird, das sind ja die Christen in Beröa, in der Stadt Beröa, die den Paulus kontrolliert haben, ob er die Wahrheit sagt, mit dem Alten Testament. Aber hier haben wir eine Spezialgemeinde Thessalonich, wo scheinbar alles glatt lief, oder zumindest der Weg immer in die richtige Richtung ging, sagen wir es so. Und wie hat Paulus da verkündigt, wo es so einen Erfolg gab? 1. Thessalonicher 1, Vers 5. Und Paulus sagt, er dankt Gott wegen ihnen, weil sie das Wort so angenommen haben und so weiter. Und dann sagt er in Vers 5, denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind um euretwillen. Eigentlich packt Paulus wieder alles Mögliche hier zusammen, diesen einen Vers, das macht er ja gerne am Anfang des Briefes und am Ende, wenn er in einen ellenlangen Satz alles reinpackt. Und hier sagt er ganz viele Dinge. Und was ich als erstes sagen möchte, er sagt, wie ist das Wort zu euch gekommen? In großer Gewissheit. Paulus war sich sicher. Das ist jetzt hier mein Platz in Thessaloniki, Menschen das Evangelium zu sagen. Und Gott wird sich dazu bekennen. Und dann ist diese Gemeinde entstanden. In großer Gewissheit. Ich finde es immer ein bisschen sonderbar, wenn Missionare sagen, sie sind nur unterwegs, weil sie allgemeine Befehl Jesu Christi gelesen haben, geht hin in alle Welt. Wenn es dann schwierig wird und du bist dir nicht sicher, dass es dein Platz ist, wo dich Gott gebrauchen will, dann wird es schwierig. Wenn du dann keine Gewissheit bist, dass du hier am Platz bist, dass Gott dich hier gebrauchen will. Zwei Dinge vielleicht dazu. Erstens, es ist nicht eine besondere Geistlichkeit, die man haben muss, um zu erkennen, ob man jetzt am Platz ist, sondern Gott gibt dir einfach ins Herz ein Zeugnis, dass das richtig ist. Du wirst es einfach wissen. Und solange du es nicht weißt, machen wir ganz einfach und ganz einfältig das, was der Gläubige immer macht oder machen sollte. Also ich bin von Natur aus wahrscheinlich der unbeständigste Mensch. Du musst da viel lernen, immer viel kämpfen, dass ich es tue. Aber da machen wir einfach Folgendes. Wir lesen unsere Bibel und beten und gehen zur Gemeinde. Und wir können vertrauen, dass Gott uns zeigen wird, was wir tun sollen. Der wird uns irgendwann die Augen öffnen und sagen, jetzt habe ich dich vorbereitet für diese Aufgabe. Und dann werden wir es wissen. Wir müssen ihm nur vertrauen, dass er es lenkt. Im Reich Gottes agiert man nicht. Paulus hat geplant, aber er ist nicht auf das nächste Schiff gestiegen, das nach Spanien gefahren ist. Wir können sehr wohl planen. Die Bibel sagt, oder das Sprichwort sagt, ich weiß gar nicht, ob es in der Bibel steht, aber steht, glaube ich, in Sprüche. Ne? Ihr könnt mich ja korrigieren, bitte. Ihr könnt mich immer korrigieren, wenn die Bibel was anderes sagt. Aber ich glaube, da steht, der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Zumindest als Sprichwort kenne ich das. Aber ich glaube, genauso soll es sein. Wir sollen schon denken und schon überlegen, was wir machen. Aber Gott soll es lenken und wirken. Ich plane nicht, nach Spanien zu reisen, und es ist gar nicht Gottes Plan, weil ich schnapp mir das nächste Schiff. Da komme ich eher in die Richtung von Jona, der nach Spanien wollte, obwohl er in eine andere Richtung geschickt war. Aber Paulus sagt, er hat große Gewissheit. Und dann sagt er hier noch was. Es ist passiert in Kraft und im Heiligen Geist. Wenn ich meinen Dienst wahrnehme, dann wird Gott mit Kraft durch mich wirken. Dann ist das Begrüßen, das ich dem anderen schenke, nicht eine Begrüßung, wie sie jeder macht. Sondern dann wird Gott den Balsam aufs Herz legen dadurch, wenn das meine Aufgabe ist, die Leute zu begrüßen zu gehen oder die Kranken zu besuchen oder sonst was. Dann wird Gott das benutzen, um wirklich was zu tun. Dann haben wir das, was es geschieht. Dann geschehen diese Wunder, diese kleinen Wunder, die Gott heute genauso tut, wie schon immer. Dann passiert es. Und es passiert im Heiligen Geist. Also wieder, das soll der Geist wirken, in Geistlichkeit nach seinen Wertvorstellungen, nicht ich mache das. Also ich bin ja von Berufswegen ja und von Natur aus eigentlich ein Künstler, als klassischer Sänger. Aber im Reich Gottes steht das Kunstvolle, um das mal von künstlich abzugrenzen, steht es an zweiter Stelle. Man macht nicht seinen Dienst, zum Beispiel ich als Sänger, um mich künstlerisch hier zu entfalten. Sondern es passiert im Heiligen Geist. Und wenn der es schlicht will, dann wird es schlicht gemacht. Ja? Es ist nicht die Entfaltung, die ich nach meinem Fleisch mache, sondern der Geist Gottes, der Heilige Geist, der lenkt es und er färbt es auch. Ihr werdet sicher so mit meinen Farben färben, so wie er bei Paulus, der die Briefe so formuliert hat, wie halt Paulus die formuliert. Das hat Gott ja benutzt. Er hat ihn auch so ausgesucht und ihn so bearbeitet. Ich mache es mal im Bild von Jeremia. Er hat ihn wie diesen Tonklumpen Paulus so oder Saulus damals so bearbeitet, dass genau der Krug rauskommt und der ist halt so, wer er ist. Er hat den Charakter und das Temperament, das er genau so einsetzen will. Das macht Gott sicher. Aber es geht nicht durch mein menschliches Denken, sondern es ist geistlich. Das, was wir tun. Dann vielleicht noch was Wichtiges zum Schluss, ein paar Gedanken. Ich hatte das ja erst erwähnt, 1. Korinther 15, wo Paulus sich schon in die Reihe der Apostel einreiht und dann was sagt. 1. Korinther 15, 8 und 9. Zuletzt aber von allen, also er beschreibt Also er macht so wie vor Gericht. Die Auferstehung Jesu ist glaubwürdig, weil es so und so und so und so viele, einmal waren es 500 Brüder, die den Herrn als Auferstandenen leibhaftig, die ihn gesehen haben. Er sagt, die ist glaubwürdig. Und den Aposteln ist er erschienen. Also das, was wir am Anfang hatten, dass der Jesus einem Apostel ja leibhaftig als Auferstandener nochmal begegnet ist. Das war ja Grundvoraussetzung, wenn überhaupt, dann wird so einer Apostel. Und dann sagt er in Vers 8, zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Denn ich bin der geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Paulus sagt ja eigentlich was Ungeheuerliches. Er sagt, ihr wisst was, eigentlich darf ich gar kein Apostel sein. Menschlich disqualifiziert. Er hat die Gemeinde Gottes verfolgt, er hat Männer, Frauen ins Gefängnis geworfen und das waren sicher nicht so Gefängnisse, wie wir das heute kennen. Wenn man eine Strafvollzugsanstalt war, denen geht es da einigermaßen okay. Die haben ihr Zimmer, gut, die dürfen nicht raus, das ist schon eine Einschränkung, wenn du ein paar Jahre hockst und darfst nicht raus und musst zeitig auf deinem Zimmer abends sein und so weiter. Es ist nicht schön, aber das waren andere Gefängnisse. Da hast du keine schöne weiche Bettmatratze gehabt. Und da hatte die Christen reingeworfen. In die Überzeugung, dass er das Richtige für Gott tut. Und er war der Extremste, sagt er noch, unter seinen Mitstreitern damals. Und den nimmt Gott als Apostel. Da schlägst du die Hände über den Kopf zusammen und sagst, Gott, was machst du eigentlich? Den darfst du gar nicht als Apostel nehmen. Der darf die Toiletten bei uns putzen, wenn er sich bekehrt. Aber Gott nimmt genau den, der selber bekennt und sagt, ich bin es gar nicht wert, ein Apostel zu heißen, wenn ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Und dann auch so, musste der Herr mir auch noch so spät erscheinen, viel später als allen anderen, musste er ihm noch mal erscheinen, dass er Apostel werden durfte. Also Gott nimmt nicht unbedingt den wir meinen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es so, dass ich in der Inlandmission heute niemals einen Hudson Taylor, der sie gegründet hat, aussenden würde. Der hatte nur ein Medizinstudium, er hat von Theologie keine Ahnung, der konnte die alten Bibelsprachen alle nicht. Und den hat Gott auserwählt, in China Mission als Pionier zu missionieren. Es gibt immer diese faszinierend, ich finde diese Frau so faszinierend, diese Schwester. Ich weiß nicht, wer die kennt. Kennt jemand Gladys Aylward? Die Frau mit dem Buch? Oder gibt's? Ich glaube, ein Hörspiel gab es mal. Oder es war das Buch Stärker als 10.000 Wasserbüffel auch. Die von der China-Inland-Mission gesagt bekommen hat, sie können nicht ausfahren. Sie können die leichteste Sprache der Welt, die noch ihre Muttersprache ist, der kommen sie grammatikalisch nicht klar, das ist Englisch. Also wer ein bisschen Englisch kann, der weiß, im Englischen gibt es den einfachsten Satzbau von der Welt. Subjekt, Prädikat, Objekt, fertig ist der Satz. Das ist im Deutschen 10.000 Mal komplizierter. Und dann wollte die nach China Chinesisch lernen, die haben mir gesagt, Bildung schlecht, Englisch schlecht, das wird nie was, darf es nicht. Und was macht Gott? Der schickt dir per Post eine Fahrkarte mit dem Zug nach China. Das ist wirklich, der schickt einen Briefkasten, kriegt so eine Karte, hat nie erfahren von wem. Und dann fährt diese arme kleine Frau, passt ja zu den Chinesen klein, aber die fährt mit dem Zug von England dann aufs Schiff und dann mit dem Zug bis nach China. Und der Herr beschützt diese kleine Frau, bis sie nach China kam und gebraucht sie, Kinder vor dem Tod zu retten im Krieg. Er gebraucht sie, damit in China Umdenken passiert, dass man den kleinen Mädchen nicht die Füße zusammenbindet, dass sie verkrüppelte Füße haben als erwachsene Frauen und nicht von ihren Männern weglaufen können und solche Sachen. Gott benutzt diese Frau als Frau, um Menschen die Liebe Gottes zu zeigen, um das Evangelium von Jesus diesen Menschen zu bringen. Um diesen Menschen zu helfen, Kindern im Krieg zu helfen und so weiter. Da gibt es dann diese Geschichte, wie sie auf der Flucht ist mit den Kindern vor der Roten Armee im Krieg und irgendwo in China durch die Berge da flieht und dann kommen die an so eine Hängebrücke über eine Schlucht und da unten ist ein reißender Strom und da vorne kommen die wilden Büffel und wollen auch über diese Hängebrücke. Sie, eine kleine Frau mit den kleinen Kindern. Und die Frau geht dahin, packt das Leittier, das schon auf der Brücke steht, an den Hörnern und will es zurückschieben. Und dieser Büffel gibt nach, stoßt mit dem Hinterteil an den Kopf von dem dahinter. Und so geht das weiter, bis sie die kleine Frau, die Kühe, diese Büffel, ich glaube Wasserbüffel, zurückschiebt. Und die Kinder können alle wohlbehalten über diese Hängebrücke gehen. So macht Gott das. Er nimmt nicht den Spezialbegabten unbedingt. Nicht, weil du die beste theologische Ausbildung hast und dann kannst du erstmal Gott dienen, sondern er nimmt jeden so, wie er ihn braucht und er nimmt jeden von uns für einen Dienst. Und den dürfen wir, egal wie schwach wir sind und ob wir überhaupt richtig reden können oder sonst irgendwas oder andere vielleicht körperliche Behinderungen haben, vielleicht, Gott kann sicher auch was mit jemandem, der geistig gerade mal so weit ist, dass er Evangelium begreifen kann und sich bekehren kann, den kann er auch benutzen. Er kann jeden benutzen von uns für seinen Dienst. Und wir dürfen nicht höher denken von uns, als es sich zu denken würde, aber auch sollen wir nicht weniger denken. Gott mich für eine Aufgabe berufen hat, so wie bei Jesaja, der sagt dann, nee, ich bin jetzt zu jung. Wenn Gott sagt, du bist nicht zu jung, dann bist du auch nicht zu jung. Natürlich muss man nicht mit 20 Gemeindeleiter werden, auch wenn man schon 5 Jahre bekehrt ist. Das ist sicher zu jung. Aber wenn mich Gott für eine Aufgabe aussondert, dann bin ich nicht zu jung, dann bin ich nicht zu schlecht gebildet, dann habe ich nicht den Körper, der für diesen Dienst zu schwach ist oder gesundheitlich zu schwach ist und so weiter. Ja, aber ich mache doch noch so viele Fehler. Aber vielleicht genau deswegen, weil du die anderen dann verstehst. Gott will nicht jemanden, der perfekt ist und die beste Erziehung genossen hat und die beste Ausbildung hat und die beste Bildung hat, sondern Gott will den, den er für diesen Dienst so braucht, dass er das den anderen Menschen dient. Er kann auch einen hochstudierten Theologen benutzen, das ist für Gott kein Problem. Aber er will auf jeden Fall dich und mich benutzen in seinem Dienst. 1. Korinther 1, 26. Und 27. 1. Korinther 1, 26 und 27. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme. Denn das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Also genau das ist es, dass Gott oft bewusst die nimmt, die in der Welt, die die Welt nie akzeptieren würde als besondere Anführer oder besondere Menschen, die zu wenig Bildung vielleicht haben oder andere Probleme haben und Schwächen haben, vielleicht eine Vergangenheit, von der man nichts wissen will oder so weiter und so weiter. Ja. Und manchmal nimmt Gott genau die Schwachen, die dies eigentlich nicht so gut können und benutzt sie, um etwas zu erreichen, damit Menschen das Evangelium kennenlernen, dass Menschen sich bekehren können, dass Menschen weiterkommen auf den Weg, die schon bekehrt sind, die schon wiedergeboren sind. Und Gott benutzt genau diese Menschen. Und Paulus sagt es ja in der Gemeinde eigentlich, die er ja wieder aufbauen muss, die Chaoten waren. Ich glaube, das darf man über die Korinther so sagen heute. Das waren regelrechte Chaoten. Wenn man sich das anguckt, was die alles gemacht haben, die haben ja gefühlt alles falsch gemacht, was eine Gemeinde falsch machen kann. Und dann sagt Paulus denen, es ist völlig egal, wo ihr herkommt und was mit euch los ist und was für eine Bildung habt und wie schwach ihr eigentlich seid. Aber genau euch kann Gott benutzen und die Gemeinde auf den rechten Weg bringen. Und dass jeder seine Aufgabe wieder tut zur Ehre Gottes, das kann Gott machen. Gerade mit den Schwachen will er das tun. Also gerade wenn du schwach bist, hast du erst recht den Grund zu dienen. Und dann eine letzte Sache noch. 2. Korinther 11. Ich denke, das darf nicht fehlen, das muss einfach gesagt werden. Auch wenn es sehr, sehr unangenehm ist, was hier steht. 2. Korinther 11, 23 bis 31. Und hier ist wieder so eine Stelle, wo Paulus den Korinthern erklärt, dass er Apostel ist, nach Gottes Willen, dass er berufen ist und nicht die anderen, die sich selbst Apostel nennen und vielleicht ganz spektakulär auftreten und wunderbare, packende Predigten halten oder so etwas. Und dann sagt er zu ihnen, Sie sind Diener des Christus? Ich rede unsinnig, ich bin's noch mehr. Und dann erklärt er, und womit er erklärt, dass er Apostel ist, wie Gott es unter anderem beglaubigt, was er Apostel ist, ist Folgendes. Ich habe weit mehr Mühsal, über die Maßen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Von den Juden habe ich 5x40 Schläge weniger Eiden empfangen. 3x bin ich mit Ruten geschlagen, 1x gesteinigt worden. 3x habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße. Zu alledem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich bin nicht auch schwach? Wem wird Anstoß bereitet und ich empfinde nicht brennenden Schmerz? Wenn ich mich rühmen soll, so will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der gelobt sei in Ewigkeit, er weiß, dass ich nicht lüge. Hier spricht Paulus mal nicht als, also auch als Apostel, aber nicht als den Apostel, den man vor Augen hat. Hier spricht er sehr offen als Mensch, was bei ihm los ist. Und vielleicht denken wir manchmal, dem Paulus, dem kann es ja gar nicht schlecht gegangen sein, dem muss ja richtig gut gegangen sein. Wenn er so gedient hat und so viel Erfolg hatte und Gott den so benutzt hat, muss ja ein tolles Leben gewesen sein. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Ich werde jetzt nicht auf alle Sachen eingehen. Ich glaube, das ist an dieser Stelle auch gar nicht nötig. Aber wir haben das einfach gehört und man sieht es. Wenn man Gott dienen will, dann kommt danach nicht das Wohlfühlen und der Wohlstand und sonst irgendwelche Dinge, sondern dann kommen die Schwierigkeiten. Dann wird man Menschen begegnen, die sich daran stoßen. In der Apostelgeschichte, als Paulus und Barnabas die erste Missionsreise nochmal rückwärts abgehen und die Geschwister überall besuchen, die Neubekehrten in den Städten, dann steht da, das ist unglaublich, was da steht, dann schreibt da der Lukas, dass sie halt zurück in alle Städte, wo sie schon waren, und sie trösteten die Jünger dabei mit diesen Worten. Jetzt kommt der Trost in Paulus und Barnabas, der ja noch Sohn, das ist also der Sohn des Trostes, Barnabas, das ist der Name, wie die Gläubigen trösten. Die sagen dann, dass jeder, der ins Reich Gottes eingehen möchte, Druck oder Bedrängnis erleiden muss. Also wenn ich ehrlich vor Gott bin und meinen Dienst wahrnehme, dann kann ich es als Zeichen von Gott sehen, dass ich am richtigen Platz bin, wenn ich Schwierigkeiten dadurch kriege. Das müssen wir uns, glaube ich, auch heute zusätzlich auch mal vorhalten, dass es klar ist, worauf wir uns einlassen, wenn wir Gott dienen wollen. An dem Platz, an den er uns hinstellen will, dann werden wir Stress bekommen, sagen wir heute. Und Bedrängnis ist nicht nur ein bisschen Stress, sondern es ist richtig Druck. An einer Stelle formuliert Paulus das etwas anders mit dem Nachahmen, nämlich im 1. Korintherbrief, Kapitel 10. Und da lese ich den letzten Vers, 1. Korinther 10, 33 und aus dem nächsten Kapitel 11 den ersten Vers. So wie auch ich in allen Stücken allen zu gefallen lebe und nicht meinen Nutzen suche, sondern den der vielen, damit sie gerettet werden. Seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Und das hatten wir ja eben im Philipper 2, dass wir die Gesinnung Christi haben sollen, dass wir letztendlich, so wie Paulus Christus nachahmt, also oder ich muss es anders betonen, so wie Paulus Christus nachahmt, so sollen wir ihm nachahmen. Letztendlich sind wir Nachahmer Christi. Und das ist wichtig. Das ist auch immer die große Botschaft von Paulus. Nicht, dass man vor Paulus stehen bleibt, bei den Korinthern wehrt er sich ja mal dagegen oder kritisiert es, dass sie sagen, wir hängen dem Prediger an und wir dem Apostel Petrus und wir gehören zu Paulus und die anderen sind doch super schlau, die sagen, wir gehören zu Christus und klauen sich wahrscheinlich einfach nur die Autorität, damit sie sich beweisen können. Aber wir sollen wirklich etwas tun. Und das, da geht es nicht darum, dass man es allen vor die Nase hält, sondern darum, dass wir es tun. Dass wir letztendlich vor Christus stehen bleiben. Dass wir vor Gott in Christus stehen bleiben. Und letztendlich haben wir ihn als Vorbild. Und Paulus ist unser Musterbeispiel, wie man es macht. Wie man Christus nachfolgt, wie man seinen Dienst, seine Aufgabe wahrnimmt. Und letztendlich stehen wir vor Christus, der, von dem wir ja die Gnade haben, der ja für uns das Schlimmste ja schon erleidet hat. Auch wenn das zum Beispiel schlimm ist, was Paulus erleidet hat und wer weiß, was noch auf uns zukommt in dieser Welt. Aber das war viel schlimmer. Dass Jesus Christus für uns Mensch geworden ist und den schlimmsten Tod erlitten hat, den der je erlitten wurde auf der Welt. Dass er ganz alleine, der aus der ewigen und innigsten Gemeinschaft mit dem Vater gegangen ist, sich davon getrennt hat und alleine am Kreuz gestorben ist. Der Lebensfürst hat den Tod geschmeckt für uns. Und dann hat er auch den Tod besiegt, auch für uns. Aber wenn er das für uns getan hat, ich denke, dann kann man gut formulieren, so ähnlich wie es der Johannes, Apostel Johannes macht in seinem Brief, der sagt, wenn Christus uns geliebt hat, dann sind wir es schuldig, die Brüder zu leben. Ich denke, wir sind es auch schuldig, uns Christus auf den Altar zu legen, damit er mit uns machen kann, was er will. Und egal, welche Schwierigkeiten das mit sich bringt, dann darf er das von uns erwarten, wenn er uns das alles geschenkt hat. Und dann den letzten Vers, jetzt dürft ihr aufatmen, das ist der letzte Vers, den ich vorlese. Und dann schließe ich auch die Predigt damit aus dem Philipperbrief noch einmal. Philipper 1, Vers 6. Hier ist wieder so eine Stelle, wo Paulus von seinem Gedanken herkommt, dass er betet oder in diesem Fall dankt. Gott dankt für diese Gläubigen und wie das bei denen läuft. Und dann sagt er eine Begründung dafür, warum er dankt und betet und dass die Gemeinschaft am Evangelium haben und so weiter. Von ersten, also die haben auch noch durchgehalten die ganze Zeit, die haben es beständig gemacht bis zu dem Tag, wo Paulus schreibt. Und dann sagt er in Vers 6, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag des Christus. Wenn Gott mit dir und mit mir ein großes oder kleines Werk, aber ganz sicher ein wichtiges Werk, anfängt, dann wird er Sorge tragen, dass es vollendet wird. Dann gibt es kein zu groß oder das ist eine viel zu große Aufgabe für mich vielleicht oder so etwas, sondern er übernimmt die Verantwortung und er wird es vollenden. Ich muss nur eins tun, ich muss ihm vertrauen, meine Bibel lesen und zu ihm beten und die Gemeinschaft mit den Heiligen teilen und suchen und dann wird er sich kümmern. Dann wird er mir die Augen öffnen und zeigen, was ich tun soll, wo meine Aufgaben sind. Vielleicht fange ich an ganz anderen Ende an, wo der Herr mich später haben will. Das kann auch sein. Vielleicht, ich weiß, aus der Gemeinde, wo ich herkomme, da haben die eine Gebetsstunde am Freitag und dann predigen zwei Brüder, also predigen eigentlich, die leiten zum Gebet, also jeweils 10 Minuten, dann wird danach halt gebetet. Und die bieten dann zum Beispiel so eine Möglichkeit, das ist kein Gemeindevorschlag ausdrücklich jetzt für hier, das machen die halt, da will ich nur was zeigen dran. Und dann dürfen sich junge Brüder melden oder man wird die gefragt, also auch jugendliche Brüder und so weiter, willst du mal eine kleine Predigt halten, 10 Minuten zum Gebet anleiten. Und dann probieren die sich halt aus, nach dem zweiten, dritten Mal merken die meistens, wenn es so ist, selber, ist nicht ihre Aufgabe. Also man kann auch mal was ausprobieren, glaube ich. Aber vertrauen wir letztendlich Gott, dass er zeigen wird, was es ist. Und dann vertrauen wir Gott, dass er es mit uns auch vollenden wird. Wenn man Angst vor der Not hat, die vielleicht auf einen zukommt, es ist nicht nötig, davor Angst zu haben. Das könnten wir jetzt bei Paulus auch nochmal nachlesen. Er sagt, wir gehen äußerlich kaputt, der innere Mensch wird zwar erneuert, aber es gibt eine Hoffnung auf ein ewiges Leben und da kriegen wir auch Lohn dafür. Auch wenn der Lohn nicht unser größter Ansporn ist, eine Nebensache eher ist. Aber Christus wird sich dazu bekennen und uns in seine Herrlichkeit nehmen. Das wird er tun. Das wird er vielleicht sowieso tun. Aber wenn er das sowieso tun wird, dass er den Gläubigen in den Himmel holt. Warum soll der Gläubige, also du und ich, nicht sich ihm auf den Altar legen, damit er das machen kann, was er mit uns machen will? Nach den Kriterien, die er an Paulus zeigt, die wir von ihm lernen können.